Ja. Zum Einstieg in die heutige Predigt möchte ich euch gerne ein Zeugnis weitergeben und lasst mich euch da einfach auch ein bisschen Hintergrund dazu geben, dass ihr sozusagen wisst, wo das Ganze herkommt, weil es sozusagen jetzt nicht eine Geschichte aus meinem Leben ist in dem Fall, sondern es geht darum, was sich gerade momentan in der Vineyard Stendal so alles tut. Einige von euch kennen ja die Vineyard Stendal auch, weil da schon mal eine Ostkonferenz stattgefunden hat und die erleben gerade richtig spannende Zeiten dort. Die haben momentan so ein mehrtägiges, ja, wie soll man sagen, so eine Mischung aus Konferenz und Straßeneinsätzen, die sie dort machen. Und in diesen Straßeneinsätzen gehen sie raus und bieten Menschen Gebet an und gucken einfach mal, was Gott tut und wie Gott das nutzt, diese Zeiten. Und sie haben dort einen Referenten eingeladen, Brian Blunt heißt der. Das ist ein Vineyard-Gemeindeleiter aus den USA, der öfters mal auch durch verschiedene Gemeinden tourt, sage ich jetzt mal, und einfach auch solche Mischungen aus Konferenz und Straßeneinsatz anbietet, um einfach auch das weiterzugeben, was Gott ihm wirklich so auf sein Leben gelegt hat. Und gestern hat der Brian Folgendes auf Facebook gepostet über die Dinge, die sich so in Stendal tun. Und ich lese es jetzt einfach mal in Auszügen. Und er schreibt es natürlich auf Englisch. Ich habe es jetzt mal übersetzt. Und dort schreibt der Brian: Das ist die Kurzversion von den Dingen, die heute passiert sind, als ich mit einem Team auf den Straßen von Stendal unterwegs war, um Menschen mit der Kraft und Liebe von Jesus in Kontakt zu bringen. Wir haben heute erlebt, wie 8 Muslime Jesus in ihr Leben eingeladen haben und bei allen waren Zeichen und Wunder der Auslöser. Damit sind in 2 Tagen insgesamt 18 Muslime zum Glauben gekommen, alle durch persönliche Begegnungen auf der Straße. Wir haben auch mindestens 14 übernatürliche Heilungen erlebt, danach habe ich den Überblick verloren, und das innerhalb von 2 Stunden. Dazu mussten wir zunächst einigen geistlichen Widerstand überwinden. Aber dadurch, dass wir hartnäckig an Jesus und der Botschaft von seinem Königreich drangeblieben sind, ist schließlich Gottes Kraft durchgebrochen und Menschen haben zu Jesus gefunden. Darüber hinaus haben wir erlebt, dass viele Menschen von Gottes Liebe berührt wurden und wir haben viel gesät. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist diese Samenkörner wässern und reifen lassen wird. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, Mensch, wow, da wäre ich jetzt irgendwie auch ganz gern dabei bei dieser Veranstaltung, die in Stendal machen. Und ich gebe euch dieses Zeugnis heute Morgen aus 3 Gründen weiter. Zum einen, weil es mir einfach so ging, dass ich gedacht habe, wow, was für ein cooles Zeugnis, krass, was Gott so alles tut hier und heute. Zum anderen, weil ich einfach wirklich überzeugt davon bin, dass Gott diese Dinge, die er jetzt gerade momentan durch die Vineyard Stendal tut, auf den Straßen der Stadt, genauso hier bei uns in Dresden tun kann, dass er sie tun möchte, dass er sie durch uns als Gemeinde tun möchte, vielleicht nicht exakt in der Form, aber grundsätzlich will Gott, dass Menschen heil werden, will Gott, dass Menschen eine Beziehung zu ihm beginnen, die heute noch keine haben. Und ich bin überzeugt davon, dass er auch uns als Gemeinde auf die Art, die er vorgesehen hat, dazu gebrauchen möchte. Und mich ermutigt das einfach, dass ich sage, hey, ich kenne doch die Leute aus Stendal, ich weiß, das sind halt Leute und da gibt es Sachen, die machen die ganz toll und es gibt Sachen, da haben sie ihre Herausforderungen. Also das sind jetzt nicht die sind jetzt nicht 1000-mal heiliger als wir oder sowas. Aber Gott gebraucht diese Gemeinde und das macht mir den Mut zu sagen, hey, der kann uns als Gemeinde ganz genauso gebrauchen. Und schließlich der 3. Grund, warum ich das heute Morgen weitergebe, ist, dass es einfach auch gut zum Thema meiner heutigen Predigt passt. Ich will heute weitermachen in meiner Predigtreihe, so rund um das Thema Gemeinde, Gemeindeverständnis. Da haben wir ja die letzten 2 Wochen pausiert. Und heute soll es um den nächsten Teil gehen mit dem Thema Gemeinde als ein Ort, an dem Menschen heil werden. Und lasst mich euch kurz in diese Reihe mit reinnehmen, auch zur Erinnerung. So die Grundlage ist ja dieses biblische Bild von der Gemeinde als Haus aus lebendigen Steinen. Und daraus abgeleitet geht es eigentlich so um die Frage, warum tun wir die Dinge, die wir als Gemeinde tun und warum tun wir sie genau so, wie wir sie tun und nicht irgendwie auf eine ganz andere Art. Und im ersten Abschnitt der Reihe, da ging es so ein bisschen um das Fundament und die Stützpfeiler des Hauses aus lebendigen Steinen. Und jetzt sind wir gerade momentan in einem Abschnitt, wo es darum geht, welche Funktion dieses Haus haben soll, oder platter ausgedrückt, was soll so in diesem Haus alles passieren, gemäß dem, wie Gott sich das vorgestellt hat. So zwei Funktionen haben wir im Rahmen dieses Abschnittes schon, haben wir schon gemeinsam drüber nachgedacht. Das ist so zum einen Gemeinde als Trainingszentrum, zum anderen Gemeinde als Familie. Und wie gesagt, heute soll es darum gehen, dass Gemeinde ein Ort sein soll, an dem Menschen heil werden. Und ich habe eigentlich ursprünglich so ein bisschen drüber nachgedacht, dem Ganzen den Titel zu geben, Gemeinde als Krankenhaus. Das hätte irgendwie so was schön Griffiges. Und habe dann aber so im Nachhinein überlegt, eigentlich ist es vielleicht gar kein so glücklicher Titel, Gemeinde als Krankenhaus. Zum einen ist Krankenhaus, glaube ich, ein Ort, an den keiner von uns gern hingeht. Und das sollte in der Gemeinde idealerweise anders sein. Zum anderen finde ich auch so, ja, Krankenhaus, das weckt so eine Assoziation, die sehr irgendwie auf körperliche Leiden hinzielt. Und das ist so, diese körperlichen Dinge sind mit Sicherheit ein Teil der Verheißung, die wir von Gott her haben, dass Gott uns körperlich heilen möchte. Aber heil werden im Sinn der Bibel, das ist immer was Ganzheitliches. Und da gehören die körperlichen Dinge dazu, Verletzungen, Behinderungen, Krankheiten. Da gehören aber auch genauso die seelischen Dinge dazu. Jeder von uns hat in seinem Leben erlebt, dass ihn andere Menschen enttäuscht haben. Jeder von uns ist verletzt worden von anderen Menschen. Manche Menschen plagen sich mit Bitterkeit, mit Dingen, denen, wo sie einfach nicht vergeben können. Und es geht hin bis zu psychischen Erkrankungen, Depressionen, Schizophrenie, Dinge in der Art. Und auch das ist Teil dieser Verheißung von Gott. Auch das ist Teil dieses biblischen Verständnisses von Heilwerden. Und schließlich gehört da auch genauso diese geistliche Dimension dazu. Wir bestehen aus Körper und Seele, wir bestehen genauso aus Geist. Und zu dieser geistlichen Dimension gehört, dass die Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Es ist ein Teil davon, heil zu werden. Vergebung der Sünden. Dazu gehört, dass wir frei werden von Bindungen. Dazu gehört, dass wir frei werden von Bereichen in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht irgendwie halt auch ab und zu mal schuldig werden vor Gott, sondern wo wir vielleicht wirklich verstrickt sind, auch in sündhafte Gewohnheiten. Das ist so diese geistliche Komponente. Und auch das gehört dazu, heil zu werden, wie die Bibel das versteht. Und das ist was in der Bibel immer so in einem, wie soll ich sagen, in einem Atemzug gedacht wird. Und auch deshalb, finde ich, ist so dieses Bild vom Krankenhaus nicht so ganz passend, weil heil werden im Sinne der Bibel, das ist so viel mehr als einfach nur, dass das gebrochene Bein wieder in Ordnung ist und man irgendwie ohne Humpeln durchs Leben gehen kann. Und ein Plan, den Gott mit Gemeinde hat, eine Absicht, die Gott mit Gemeinde hat, ist, dass Gemeinde ein Ort sein soll, in dem genau das passiert. Menschen sollen heil werden. Und Gemeinde meint jetzt in dem Zusammenhang gar nicht primär irgendwie ein Gebäude. Also ich glaube, es geht Gott hier nicht so sehr einfach um diesen Raum, dass er sagt, hier in diesem Raum muss das passieren. Es geht auch nicht um eine bestimmte Veranstaltung, sondern Gemeinde im Verständnis von Gott ist überall dort, wo Menschen unterwegs sind, die zu dieser Gemeinde gehören. Ob du irgendwo am Arbeitsplatz bist, ob du im Hauskreis bist, in deiner Nachbarschaft, im Freundeskreis, in deiner Familie, überall dort, wo du bist, trägst du sozusagen die Gemeinde mit dir. Und überall dort sind Orte, von denen Gott sich wünscht, dich zu gebrauchen, damit Menschen heil werden. Ja, darüber möchte ich mir heute gerne mit euch gemeinsam Gedanken machen. Und bevor wir dafür in die Bibel reingucken, will ich ganz gerne noch einen kurzen Disclaimer vorschalten, aber einen, den ich extrem wichtig finde. Einige von euch wissen wahrscheinlich, dass es so im christlichen Spektrum auch Gruppen gibt, die eine sehr ablehnende Haltung haben, wenn es darum geht, für Heilung, wie soll ich sagen, natürliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Also sprich, einfach mal zum Arzt zu gehen, zur Apotheke zu gehen, auch mal zum Therapeuten zu gehen, dort, wo es um seelische Dinge geht. Und da gibt es dann allerlei auch Argumente dafür, von wegen, man würde Gott damit absprechen, dass er uns heilen kann und will und Dinge in dieser Art. Ich will das an der Stelle gar nicht weit ausführen. Ich will einfach nur im Vorfeld sagen, wir als Vineyard-Bewegung haben da eine sehr kritische Haltung, was diese Einstellung angeht von solchen Gruppen. Wir denken, es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Also es bedeutet, es ist überhaupt kein geistlicher Widerspruch, bei Krankheit zu beten und zum Arzt zu gehen. Ich werde jetzt im Weiteren nicht weiter darauf eingehen, weil sozusagen die natürliche Heilung ist nicht mein Metier. Mir geht es heute um das Übernatürliche. Aber ich will euch einfach ja ermutigen, das im Prinzip immer auch mitzudenken. Also all das, was ich im Folgenden sage, ist auf keinen Fall irgendwie eine Ermutigung, nicht zum Arzt zu gehen, nicht zur Apotheke zu gehen, nicht zum Therapeuten zu gehen, wenn es dran ist. All das sind gute Dinge und ich denke, wir können Gott echt dankbar sein, in einem Land zu leben, wo wir so problemlos Zugriff auf solche natürlichen Ressourcen haben. Genau, aber das nur als kurzen Disclaimer vorneweg. Und jetzt wollen wir wirklich in die Bibel reingucken und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die aufzuschlagen im Markus-Evangelium im Kapitel 2. Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und Luther überschreibt diese Geschichte so schön mit dem Titel Die Heilung des Gichtbrüchigen. Ich lese es allerdings heute aus der Neues Leben Übersetzung. Und dort schreibt Markus, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Soweit mal die Geschichte, wie Markus sie uns berichtet. Und vielleicht hat der eine oder der andere noch so ein bisschen den dritten Teil unserer Predigtreihe so im Hinterkopf. Da ging es darum, um das Reich Gottes als zentrale Botschaft von Jesus und damit auch als zentrale Botschaft von Gemeinde. Und damals habe ich so gesagt, der eigentlich über das Reich Gottes gibt es ganz vieles zu sagen. Es sind unzählige Bücher darüber geschrieben worden. Es steht ganz viel auch in der Bibel dazu. Aber so eigentlich der, wie soll ich sagen, der Dreh- und Angelpunkt, den man vor allem mal verstanden haben sollte, bei allem anderen, was auch gut und wichtig ist, aber was man verstanden haben sollte bei dieser zentralen Botschaft ist, dass es Jesus das Herz bricht, wenn er sieht, dass Menschen leiden. Es gibt eine Stelle in der Bibel, in der das wirklich so beschrieben wird, Jesus sah das Leid der Menschen und es hat ihm das Herz gebrochen. Und wenn Reich Gottes hereinbricht in unsere Realität, in unsere Welt, dann bedeutet das, dass Menschen heil werden an ihrem Körper, an ihrer Seele, an ihrem Geist. Das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Das ist die Verheißung, die für Jesus die wichtigste Botschaft überhaupt war. Und hier in dieser Geschichte vom Gichtbrüchigen, wie Luther das nennt, wird es konkret, worum es bei dieser Botschaft vom Reich Gottes geht. Ich bin überzeugt davon, Jesus war in dieser Situation wirklich berührt vom Schicksal dieses Gelähmten. Wir müssen ja sehen, das war ja nicht eine Zeit, wo man irgendwie die Möglichkeit hatte, sozialstaatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und wo die Krankenkasse irgendwelche therapeutischen Maßnahmen bezahlt hat. Und ich meine, dann ist es immer noch schlimm genug, gelähmt zu sein. Aber noch nicht mal das war diesem Gelähmten ja vergönnt, sondern der musste halt irgendwie selber gucken, wie er durch Almosen und sonst was über die Runden kommt. Und ich glaube, das hat Jesus wirklich berührt, dieses Schicksal. Und ich glaube auch, Jesus hat es wirklich berührt, wie sehr sich diese vier Freunde eingesetzt haben für den Gelähmten, wie wichtig das ihnen war, ihn irgendwie zu Jesus zu bringen. Und er sagt es ja selber, er hat den Glauben dieser Männer gesehen. Und was wir hier einfach sehen, ist die Heilwerdung dieses Gelähmten. Das ist nicht irgendwie ein Verdienst, weil irgendwie genug geglaubt worden ist und weil genug Aufwand getrieben worden ist. Und dann steht irgendwie Jesus mit so einer Checkliste da und sagt, ja gut, also es sind genügend Punkte gesammelt. Also du fühlst dich jetzt ausreichend klein und hässlich, dass du Anspruch hast, hier ein Wunder von Gott zu empfangen. Und es ist auch in keiner Weise irgendwie beschränkt auf das körperliche Leid dieses Gelähmten, sondern was wir hier sehen, ist, wie Reich Gottes in die Welt dieses Gelähmten reinbricht aus Gnade, weil Gott bewegt ist vom Schicksal dieses Mannes. Und von diesem Hereinbrechen des Reiches Gottes ist dieser Mann in seinem gesamten Leben berührt. Es ist nicht nur, dass er jetzt wieder gehen kann, das ist natürlich super, keine Frage, aber ich glaube auch, das hat wirklich was gemacht mit seiner Beziehung zu Gott. Seine Sünden waren ihm vergeben. Ich glaube, das hat auch was gemacht so in seiner Seele, in seiner Beziehung zu seinen Freunden. Ich meine, das ist ja auch irgendwie krass, was die Freunde da so gemacht haben für ihn. Das ist was, was ihn als gesamten Menschen berührt hat, nicht nur körperlich. Und das ist auch so ein Stück weit meine Erfahrung, so dort, wo Gott mich immer mal wieder gebraucht hat auch oder mein Gebet gebraucht hat, dass Menschen wirklich auf eine übernatürliche Art auch geheilt worden sind von verschiedenen Dingen. Ich meine, so krass wie Lähmung war es bisher noch nicht, aber dort, wo Gott mich gebraucht hat, da war das natürlich zum einen irgendwie wirklich ein Flash für mich. Ich meine, das macht ja auch mit mir was, das so zu erleben, wie Gott wirklich handelt. Aber es war auch immer irgendwie was auf den anderen mehr Auswirkungen hatte als nur das Körperliche. Immer wieder Leute, die dann reagiert haben und gesagt haben, ey, das ist total krass, das macht was mit meinem Glauben, das macht was mit mir. Es ist nicht nur körperliche Heilung passiert, da ist auch in der Seele und im Geist was passiert. Und das ist die Verheißung vom Reich Gottes. Gemeinde soll ein Ort sein, in dem Menschen heil werden, an Körper, Seele und Geist. Nicht, weil sie sich das verdienen müssen oder verdienen können, sondern weil Gott sie liebt, weil Gott barmherzig mit ihnen ist und weil Gott sie in allen Ebenen ihres Seins berühren möchte. Die spannende Frage ist an der Stelle, wie kann Gemeinde zu so einem Ort werden, an dem Menschen heil werden? Oder wie kann sie es noch mehr werden, als es heute schon ist? Und ich denke, dort, wo diese Heilwerdung auf übernatürlichem Wege passiert, da liegt es auf der Hand, dass da natürlich auch irgendwie eine Handlung von Gott mit im Spiel ist, sonst wäre es ja nicht übernatürlich. Und es liegt auch auf der Hand, dass es was ist, was wir nicht irgendwie Kraft unserer Wassersuppe produzieren können, erzwingen können. Das Handeln von Gott ist nichts, worüber wir verfügen können. Und insofern ist es eben nichts, was wir aus uns selber raus irgendwie in Existenz bringen können. Aber ich denke, wir können einen Rahmen schaffen, in den Gott wirklich den Freiraum hat zu handeln. Und in dieser Geschichte vom Gichtbrüchigen gibt es einige Punkte mit drin, die uns als Gemeinde inspirieren können, wie wir einen Rahmen schaffen können, dass Gemeinde auch ein Ort wird, an dem Menschen auf übernatürliche Art und Weise heil werden. Auch wenn diese Geschichte natürlich nicht im Umfeld von Gemeinde stattfindet, Gemeinde im neutestamentlichen Sinn gab es zu der Zeit noch nicht. Aber ich denke, so diese vier Männer und die Haltung, die sie an den Tag gelegt haben, ist für uns, glaube ich, eine gute Inspiration, wie wir diesen Rahmen schaffen können. Und ich möchte gern in dem Zusammenhang drei Haltungen dieser Männer ansprechen. Die erste Haltung, die ich ansprechen möchte, ist ihre Haltung gegenüber dem gelähmten Freund, den sie dort zu Jesus geschleppt haben. Hier gibt es auf jeden Fall eine große Schnittmenge zu meiner letzten Predigt in der Serie, wo es um Gemeinde als Familie ging. Also insofern will ich an der Stelle auch vor allem mal an den Mitschnitt verweisen, den ihr auch auf der Homepage nochmal nachhören könnt. Ich will jetzt sozusagen nicht alles nochmal wiederholen, was ich dort gesagt habe. Aber hier erleben wir das, also keine Ahnung, ob die vier Männer und der Gelähmte verwandt waren. Aber ich glaube, was wir hier erleben, das hat wirklich was mit, ja, das ist irgendwie so ein Stück weit Familie. Diese Anstrengung, die sie unternehmen, wie wichtig das ihnen ist, dass dieser Mann zu Jesus kommt, dieser Gelähmte. Und spannend finde ich, soweit wir das irgendwie erkennen können, ist das was, wo für diese Männer gar kein erkennbarer Vorteil rausspringt. Sie haben im Prinzip erstmal nichts davon, ob dieser Gelähmte heil wird oder ob er nicht wird, oder ob es nicht wird. Ihre einzige Motivation ist, dass ihnen dieser Mann wichtig genug ist, dass sie es auf jeden Fall probieren wollen. Ich denke, ob Gemeinde ein Ort ist, an dem Menschen in einem ganzheitlichen Sinn heil werden, auf eine übernatürliche Art und Weise heil werden, hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit Menschen umgehen, die sich gerade nicht in einer Lebenssituation befinden, in der sie viel geben können. Also sprich, wo es für uns ist, mag kein Vorteil ist, für sie da zu sein. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von Familie. Es geht immer um Liebe. Es geht nicht um Kalkül. Es geht nicht darum, wenn ich das mache, dann lohnt sich das. Und Jesus setzt da nochmal einen oben drauf und sagt, hey, ihr sollt es nicht nur tun bei den Leuten, die eure Freunde sind, die euch sowieso auf dem Herzen liegen, sondern ihr sollt mit allen Menschen so umgehen, die in Not sind, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, für diese Menschen zum Segen zu werden, da seid für sie da. Jesus geht sogar so weit, dass er dieses Verhalten ja zum Definitionsmerkmal für seine Nachfolger machen. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war krank, ihr seid zu mir gekommen. Und was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn wir so mit Menschen umgehen, die, sage ich mal, uns erstmal nichts zurückgeben können, die es einfach als Menschen wert sind, dass wir uns an sie verschenken, dann steckt dort natürlich auch schon ganz viel Potenzial, dass Menschen auf natürlichem Wege heil werden. Aber ich denke auch, es schafft zusätzlich oder es trägt dazu bei, einen Rahmen zu schaffen, dass Gott wirklich auf übernatürlichem Wege an Menschen handeln kann. So wie das eben auch die vier Männer erlebt haben, die ihren Freund zu Jesus geschleppt haben. Die zweite Haltung, die ich in dem Zusammenhang gern ansprechen möchte, ist die Haltung, die diese vier Männer gegenüber Jesus haben. Was war ihre Motivation, ihren Freund zu Jesus zu bringen? Ich meine, klar, sie haben gehört, Jesus ist da, und wir lesen im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, dass so in der Nähe von Kapernaum und auch der Stadt selber viel passiert ist an übernatürlichen Heilungswundern. Das ist ihnen auch garantiert zu Ohren gekommen. Und als sie ihren Freund zu Jesus gebracht haben, war damit offensichtlich eine Hoffnung verbunden, eine Erwartung, dass bei Jesus eine besondere Kraft ist, dass man bei Jesus darauf hoffen darf, dass hier eine übernatürliche Heilung passiert, dass Zeichen und Wunder passieren. Und das war so diese Erwartungshaltung, mit der die vier Männer und ihr Freund zu Jesus gegangen sind. Und in der unsichtbaren Welt macht es wirklich einen Unterschied, in welcher Erwartung wir in die Gegenwart Gottes gehen, in welcher Erwartung wir als Gemeinde zusammenkommen. Ob das im Gottesdienst ist oder im Hauskreis oder selbst in unserem Alltag, macht es einen Unterschied, ob wir was von Gott erwarten oder ob wir eigentlich nichts von ihm erwarten. Es macht einen Unterschied, ob wir am Sonntagmorgen hier zusammenkommen und, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, halt unser Programm abspulen oder ob wir uns danach ausstrecken, was Gott heute Morgen für uns hat, ob wir damit rechnen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt von uns menschlich gesehen nichts Spezielles geplant, aber wir wollen das Gott wirklich zutrauen, dass er uns heute Morgen überraschen kann. Und ich denke, der Unterschied ist noch gar nicht mal so sehr, dass Gott dann, was weiß ich, Gott zieht sich nicht beleidigt zurück oder so, wenn wir keine Erwartung haben, aber wir verpassen einfach die Gelegenheiten, wo Gott uns gebrauchen möchte, dass Menschen heil werden können, und dadurch verpassen wir das, den Rahmen dafür aufzumachen, dass Gott handeln kann. Ich denke, es gibt idealerweise eine ganze Reihe von guten Gründen, warum man sich darauf freut, in die Gemeinde zu gehen, weil man dort Freunde trifft, weil einem die Musik gefällt, was auch immer. Und es ist gut, wenn es so ist. Aber ich will uns einfach heute Morgen ermutigen, und ich nehme mich da auch selber bewusst mit rein, lasst uns diese Erwartung bewahren, dass dort, wo wir zusammenkommen im Namen von Jesus, dass dort die Kraft von Jesus gegenwärtig ist, dass wir damit rechnen dürfen, dass Zeichen und Wunder passieren, dass wir uns ausstrecken danach, was Gott hier und heute Morgen für uns hat. Und lass uns diese Erwartung nicht davon abhängig machen, ob irgendwie der Prediger heute besonders toll ist, ob die Musik besonders toll war, ob die Temperatur zu heiß war und der Stuhl zu unbequem oder was auch immer, sondern unterm Strich ist es wirklich die Kraft Gottes und mit der dürfen wir rechnen. Und in dieser Hinsicht sind für mich diese vier Freunde eine wirkliche Inspiration. Und ich möchte noch eine dritte Haltung heute Morgen ansprechen und das ist die Haltung dieser vier Männer im Angesicht von widrigen Umständen, so habe ich es mal genannt. Es gibt eine ganze Reihe von nachvollziehbaren Gründen, warum die Männer diesen Weg zu Jesus hätten verschieben können. Einfach zu sagen, naja, das müssen wir halt irgendwann mal wieder probieren. Markus beschreibt hier, dass das Haus von Besuchern überfüllt war. Es hatte niemand mehr Platz. Nicht mal draußen vor der Tür gab es noch Platz. Und ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, da stehst du dann da, hast den irgendwie den ganzen Weg dorthin geschleppt und siehst diesen Auflauf und überlegst dann, wie realistisch ist es, dass ich mich jetzt da irgendwie durchdrängen kann zu Jesus. Und ich glaube schon, das ist die Versuchung in dem Moment zu sagen, hey, komm, weißt du was, das müssen wir halt irgendwann anders wieder probieren. Und vielleicht ist Jesus mal wieder da, vielleicht auch nicht, aber das macht doch heute echt keinen Sinn. Aber die Haltung, die diese vier Männer dort an den Tag gelegt haben, war, hey, wenn da was Wahres dran ist, dass Jesus wirklich Menschen auf übernatürliche Art und Weise heilen kann, dann ist uns unser Freund wichtig genug, dass wir uns von diesen Umständen nicht davon abhalten lassen, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Und die Folge ist, dass sie das Dach abdecken und durchs Dach einsteigen, dort wo Jesus ist. Und jetzt waren zwar die Dächer zur damaligen Zeit anders gebaut als heute, also sprich, das konnte man auch deutlich einfacher reparieren, aber trotzdem ist es irgendwie ganz schön krass, auf die Idee zu kommen, bei jemandem, den du gar nicht kennst, mal eben oben das Dach einzureißen und dann da jemand runterzulassen, weil dir dein Freund einfach so wichtig ist, dass du sagst, ich werde mich hier nicht abhalten lassen, meinen Freund zu Jesus zu bringen. Heute sind Dächer normalerweise nicht mehr das Problem, um in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Aber immer noch gibt's eigentlich immer tausend gute Gründe, warum das jetzt gerade eben nicht dran ist, zu Jesus zu kommen oder Menschen in die Gegenwart von Jesus zu bringen. Der Brian hat in seinem Zeugnis geschrieben, ich lese es nochmal vor, wir mussten zunächst einigen Widerstand überwinden, aber dadurch, dass wir hartnäckig an Jesus und der Botschaft von seinem Königreich dran geblieben sind, ist schließlich Gottes Kraft durchgebrochen und Menschen haben zu Jesus gefunden. Und das bedeutet, ich meine, klar, das ist super, was sie erlebt haben. Ja, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt. Aber ich finde es spannend, dass er schreibt, hey, das ist nicht so, dass wir auf die Straße gegangen sind und spontan sind hier rechts und links die Leute auf die Knie gefallen und haben ihr Leben Jesus übergeben. Da gab es erstmal Widerstand, das war erstmal zäh, das war erstmal schwierig. Und wir haben uns entschieden, dran zu bleiben. Und ich denke, wenn der Brian hier von Widerstand spricht, dann meint er jetzt nicht unbedingt Widerstand von denen, die dann hinterher irgendwie zu Jesus gefunden haben, sondern nach dem Motto, die haben sich verzweifelt gewehrt, aber wir haben so lange für sie gebetet, bis sie sich hier aus Notwehr bekehrt haben. Sondern ich glaube, oft ist der größte Widerstand zuallererst mal in uns selber. Ja, ist es jetzt wirklich dran? Ist es jetzt dran, dass ich meinem Nachbar anbiete, für ihn zu beten? Und hey, bin ich da überhaupt der Richtige dafür, das zu tun? Will das Gott von mir, von anderen, aber bin ich der Richtige? Und was ist, wenn nichts passiert? Wie stehe ich denn dann da? Und überhaupt, ich habe da irgendwie gar keine Erfahrung drin. Und da gibt es so viele Antworten, die ich nicht habe. Was ist, wenn der mich was fragt und ich weiß da nicht, was ich sagen soll dazu? Ich bin sicher, dass die vier Freunde genau solche Überlegungen auch hatten. Ist es jetzt irgendwie wirklich dran, dort das Dach abzureißen? Was ist, wenn wir zu Jesus kommen und wir stellen fest, das stimmt irgendwie alles gar nicht und dann müssen wir dort noch das Dach reparieren und bezahlen? Und tausend gute Gründe. Und ich glaube einfach dort, wo wir bereit sind, uns von Gott wirklich gebrauchen zu lassen, wo wir diese Widerstände überwinden. Auch dort schaffen wir den Rahmen, dass Gott Menschen auf übernatürliche Art und Weise heil werden lassen kann. Und ich denke einfach, dieser Mut, das ist ein weiterer Schlüssel dazu, diesen Rahmen zu schaffen. Und eigentlich unterm Strich, ja, merke ich so, was ich mir von mir selber einfach wünsche, wo ich auch selber dranbleiben möchte, das sind genau diese drei Dinge. Ich will zum einen wirklich dranbleiben, Menschen zu lieben, ob sie mir sozusagen das zurückgeben können, ob ich was davon habe oder ob ich nichts davon habe. Ich will dranbleiben, dass ich Jesus gegenüber diese Erwartung habe, Jesus, wenn ich in deine Gegenwart komme, dann können Dinge passieren, egal ob sich das gerade besonders heilig anfühlt, ob ich irgendwie so die komplette Theologie habe, um alles zu erklären, was jetzt irgendwie passieren müsste oder so. Jesus, letztlich ist es deine Kraft und nicht meine Kraft. Und ich will wirklich dranbleiben, mich nicht entmutigen zu lassen von irgendwelchen äußeren Umständen. Ich will mich davon entmutigen lassen, ob sich das jetzt gerade gut anfühlt oder nicht. Ich will mich nicht davon entmutigen lassen, dass ich vielleicht auf irgendwas keine Antwort habe. Und dadurch will ich in meinem Leben Gott den Raum geben, dass Menschen heil werden können. Ob das hier in der Gemeinde ist, in meiner Nachbarschaft, dort, wo ich mit Freunden unterwegs bin, in meiner Familie, wo das ja für mich auch sehr relevant ist, diese Frage. Und ich glaube einfach, es lohnt sich dort immer wieder aus seiner Komfortzone rauszugehen und einfach zu staunen, was Gott aus so einer Bereitschaft tun kann. Und dazu möchte ich uns einladen. Amen.